Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Bernhard Kempf. Willkommen. Wer kommt da und wenn ja, wie viele? Die Verteilung von Geflüchteten auf die Kommunen ist nicht nur in Brandenburg ein anhaltendes Diskussionsthema. Auf Einladung von Landrätin Carina Dirk haben Vertreter der Landesregierung in Prenzlau mit den Bürgermeistern und Amtsdirektoren der Uckermark über die Migrationspolitik diskutiert. RBB-Reporter Fred Pilarski hat das Treffen für uns beobachtet.
Es ist diese Zahl, die Uckermark vor Probleme stellt, 1411. So viele Geflüchtete soll der Landkreis noch in diesem Jahr zusätzlich aufnehmen. Und jeder Amtsdirektor, jede Bürgermeisterin sagt ungefähr das Gleiche.
Aber mehr wollen wir denn eigentlich auch nicht haben.
Carola Gundlach, Bürgermeisterin von Lüchen, oder
Stadt Templin gibt es einen Wohnungsleerstand von 1,2%. Damit erübrigt sich schon die Frage, inwieweit wir Reserven für die Unterkunft haben,
sagt Detlef Tabbert, Rathauschef aus Templin. Deshalb hatte die Landrätin Carina Dirk heute zum Gespräch eingeladen mit Innenminister Stübgen und dem Staatssekretär Ranft vom Integrationsministerium. Hinter verschlossenen Türen ein konstruktiver Austausch, hieß es. Im anschließenden Pressegespräch kündigte Michael Stübgen an, eine Verordnung der Landesregierung schneller als gedacht umzusetzen, um mehr Tempo beim Bau von Asylunterkünften hinzubekommen.
Dass die Ausschreibungsvorgaben, das heißt europaweite Ausschreibung, so weit reduziert werden, wie das nach europäischem und Bundesrecht nur möglich ist, sodass hier auch schneller agiert werden kann.
Landrätin und Integrationsstaatssekretär konnten zumindest kleinere Fortschritte aus den Gesprächen mit den Kommunen vermelden. So wolle Schwedt ein weiteres Grundstück zum Bau einer Flüchtlingsunterkunft angeboten haben. Mit dem Prenzlauer Bürgermeister will man Wege suchen, doch noch frühere Kasernen für solche Unterkünfte zu erschließen. An der Einrichtung einer Erstaufnahmeunterkunft in einem leerstehenden Prenzlauer Bürohaus mit 300 Plätzen hält die Landrätin fest, trotz eines Bürgerbegehrens, das die AfD dagegen eingeleitet hat. Offenbar sind genug Unterschriften zusammengekommen. Am 27. September entscheidet der Kreistag, ob aus dem Begehren ein Entscheid wird.
Soweit der Bericht von RBB-Reporter Fred Pilarski. Ja, das war schon mehr als ein kleines Gewitter, was sich da Dienstagabend über Brandenburg an der Havel abgespielt hat. Ein ungewöhnlich heftiger Sturm, sehr lokal, hat dort Dächer abgedeckt und Bäume entwurzelt, in Teilen der Stadt ziemliches Chaos veranstaltet. Jetzt läuft das große Aufräumen und die Schäden werden erst nach und nach erfasst. RBB-Reporterin Stefanie Brockhausen war in Brandenburg und hat sich ein Bild gemacht.
Es ist eine besondere Geräuschkulisse an diesem Tag im Stadtteil Dom in Brandenburg an der Havel. Kettensägen, Baumschredder, soweit das Ohr nur reicht. Immer noch müssen Spezialfirmen zahlreiche umgestürzte Bäume beseitigen, etwa von einem Grundstück am Grillendamm. Beinahe wäre eine der riesigen Kastanien aufs Haus gefallen, erzählt Mieterin Isabel Vogt. Nun liegt der Baum auf dem Hof. Das Einfahrtstor ist komplett demoliert.
Also das Schlimmste ist jetzt gerade schon verdaut. Also ja, ist halt wegen der Einfahrt jetzt ein bisschen, weil wir auch nicht runterkommen mit dem Auto. Zum Glück müssen wir momentan jetzt nicht arbeiten. Also nächste Woche erst wieder. Wir hoffen, bis dahin ist es dann hier alles beräumt und dann kommen wir runter. Ja.
Ein paar Meter weiter beim Brandenburger Sport- und Ruderclub wird ebenfalls aufgeräumt. Florian Beetz stehen die Schweißperlen auf der Stirn. Aber am Wochenende soll auf dem Platz wieder Fußball gespielt werden, erzählt er. Deshalb machen er und seine Mannschaftskollegen kaum Pause.
Gestern lagen die Bäume komplett hier über der Straße drüber. Wir haben gestern eigentlich erstmal dafür gesorgt, dass wir unsere Fahrzeuge wieder rausbekommen. Wir hatten am Dienstag Training, also wir waren noch im Gebäude, als der Sturm kam und sind dann eigentlich nur noch zu Fuß raus. Ja. Wir standen tatsächlich gerade in der Dusche nach dem Training und haben dann nur mitgekriegt, dass das Gebäude gewackelt hat. Ja, war innerhalb von Sekunden kam es. Ja. Dann hat es so anderthalb bis zwei Minuten gedauert und dann war eigentlich das Größte schon wieder vorbei. Da hinten liegt noch ein Fahrzeug unterm Baum. Müssen wir noch schauen, wem es gehört.
Wie hoch die Schäden in der Stadt insgesamt sind, lässt sich derzeit nur schätzen. Oberbürgermeister Steffen Scheller geht von einer Summe im siebenstelligen Bereich aus. Offenbar ist die Stadt aber glimpflicher davon gekommen, als zunächst befürchtet. Martin Schott vom regionalen Gebäudeversicherer der Feuersozietät.
Also die einzelnen Schäden sind offenbar nicht so hoch wie zunächst befürchtet. Eher im Kleinschadenbereich wenige 100 Euro. Bis hier sind es dann schon einige 1.000 oder auch 10.000 Euro. Einen echten Großschaden haben wir jetzt noch nicht erlebt. Und wir gehen im Moment auch davon aus, dass es uns nicht so treffen wird dieses Mal. Also der Sturm war relativ stark örtlich begrenzt und auch nicht so stark wie zum Beispiel Kyrill 2014. 7.
Die Aufräumarbeiten in Brandenburg an der Havel werden aber noch einige Tage dauern.
In Brandenburg an der Havel werden die Sturmschäden beseitigt, RBB-Reporterin Stefanie Brockhausen berichtete. Dass Essensausfahrer, auch Rider genannt, nicht gerade gut verdienen, das ist bekannt. Der Marktführer Lieferando zahlt zwar den gesetzlichen Mindestlohn, aber die Fahrer und auch die Gewerkschaften fordern eine bessere Entlohnung. Dafür ist man jetzt auf die Straße gegangen und hat seinem Ärger Luft gemacht. Der RBB-Reporter Henrik Schröder hat die Demo vor dem Berliner Firmensitz von Lieferando beobachtet. Riders
unite! Trommelnd und Sprechchöre rufen stehen 100, 120 sogenannte Rider, Essensausfahrer vor der Lieferando-Zentrale in Berlin-Kreuzberg. Liefern am Limit und Tarifvertrag jetzt steht auf ihren Transparenten. Einer der Demonstrierenden ist Leonhard Müller. 30 Stunden die Woche fährt er Essen aus auf dem Fahrrad. 12 Euro Mindestlohn bekommt er dafür plus Boni, wenn er möglichst viele Bestellungen schafft. Und das ist ein Problem, sagt Leonhard.
Ist natürlich ein Anreiz, schneller zu fahren oder sich mehr zu verausgaben. Vor allem spielt es auch im negativen Sinne eine Rolle. Wenn jetzt wie im Sommer halt auch einfach mal weniger los ist, sitzt man die ganze Zeit rum, bekommt aber keine Aufträge, obwohl man eigentlich gerne würde, und verdient dadurch dann natürlich auch weniger Geld, wofür man aber eigentlich nichts kann. Und das ist natürlich dann eine Sache, wo das Unternehmen auch das unternehmerische Risiko mit saisonalen Schwankungen natürlich auch an die Beschäftigten abdrückt.
Das muss sich ändern, fordert die Gewerkschaft NGG Nahrungsmittel Gaststätten Genuss. Seit Februar versucht sie Lieferando an den Verhandlungstisch zu bekommen, erfolglos. Christian Hörbelt von der NGG erzählt, worüber er gerne mit Lieferando verhandeln würde.
Unsere zentralen Forderungen sind vor allem, dass es endlich mehr Lohn gibt. 12 Euro die Stunde ist einfach zu wenig. Wir wollen 15 Euro. Wir möchten auch, dass es mehr Urlaubsgeld gibt, mehr Urlaubstage, dass es Zuschläge gibt für die Wochenendarbeiten. Darum kämpfen wir und streiten wir.
Was es schwierig macht, diese Forderungen durchzudrücken, ist, so sagt es die Gewerkschaft, dass Lieferando gezielt Fahrer anwerben würde, die weder das Land noch die Sprache kennen. Und deswegen, so meint es Christian Hörbelt, ist es gerade bei den Essenslieferdiensten schwieriger, die Leute für ihre Rechte auf die Straße zu bekommen, als in anderen Gewerken. Und das alles ist nicht nur bei Lieferando so. Bei vielen anderen Lieferdiensten sind die Verdienstmodelle und Strukturen ähnlich. Lieferando selbst sieht laut einer Mitteilung an den RBB kein Problem im aktuellen Vergütungsmodell. Wer im Schnitt knapp 12 Stunden die Woche arbeite, würde auch schon Boni bekommen. Die meisten Essensausfahrer seien zufrieden, so das Unternehmen.
Protest gegen schlechte Bezahlung bei Lieferando. Der Beitrag war von Hendrik Schröder. In unserer Sommerserie gehen wir diese Woche an Orte, an die es auch die Berlinerinnen und Berliner so hinzieht, wenn die Sonne denn scheint. Dieses Mal hat RBB24-Inforadio-Reporterin Helena Dähler die Surf- und Segelschule am Müggelsee besucht, beim Windsurfkurs für Kinder. Und da gab es zunächst eine ziemlich schwierige Aufgabe zu bewältigen.
Miller weiß, heute hat die Windrichtung so ihre Tücken. Zusammen mit den anderen vier Kindern hatte sie vormittags erst Theorieunterricht bei Surflehrer Jannik, wo es genau darum ging, welchen Wind man nutzt, um wie genau vorwärts zu kommen.
Also das ist ab Land liegender Wind, deswegen treiben wir schnell nach da. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht am Ende bis zur Mitte vom See gehen. Wir müssen ja auch irgendwie wieder zurückkommen.
Das war zugegebenermaßen nicht immer leicht zu verstehen, dieses Seglerlatein. Aber für den Fall der Fälle ist Surflehrer Jannik ja auch noch mit auf dem Müggelsee.
Wir haben die Auswahl zwischen dem Armwindkurs, dem Halbwindkurs, dem Raumwindkurs und dem Vorwindkurs.
Im Wasser waren die Kinder in Neoprenanzügen dann schnell. Auf dem Surfbrett sind sie bis zur roten Boje gepaddelt und haben dort dann die Segel aufgestellt. Zugeguckt haben an Land auch die Eltern. Die Mutter von Miller nutzt die Zeit und hat sich hier ein Open-Air-Homeoffice am Wasser eingerichtet und schaut hin und wieder, was die Kinder so alles lernen.
Die machen ein bisschen Theorie und danach gehen die halt aufs Wasser und versuchen halt, glaube ich, so ein bisschen, dass die quasi das Gleichgewicht halten können, beziehungsweise auch dann so wenden, also mit diesem Segel da, keine Ahnung. Aber so richtig sehr kompliziert für mich. Aber ich glaube, denen macht Spaß. Ich kenne das ja alles gar nicht, also deswegen. Es sieht einfach gut aus.
Nach knapp einer Stunde kommen die Kinder dann auch wieder zurück und sind nicht entgegen aller Befürchtungen in Rübezahl gelandet. Einfach war es aber tatsächlich nicht. Miller wollte eigentlich anlufen, bedeutet im Zickzackkurs zum Strand zurück zu surfen. Aber
ich musste mit den Händen paddeln manchmal, weil ich konnte nicht mal mit den Segeln zurückfahren, weil die Windrichtung von da kommt und ich konnte das noch nicht so richtig zickzack fahren.
Spaß hat es ihr aber trotzdem gemacht. Morgen steht dann für die Kinder auch noch eine Prüfung an, die sie ablegen müssen, um dann einen Surfschein zu kriegen.
Unsere Reporterin Helena Dehler war das über einen Windsurfkurs für Kinder am Müggelsee. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.